Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört in St. Moin. Ich bin der Micha und heute Morgen bin ich hier mit dem guten Manu. Guten Morgen.
Hola, Senor.
Hola, Senor. Oh, sehr praktisch. Du sprichst gerade in der richtigen Sprache, denn heute soll es tatsächlich um ein Spiel gehen, das die Wurzeln in mexikanischer Ureinwohnerkultur hat. Und wir sprechen heute über ein sehr interessantes Projekt, ein sehr interessantes Spiel, das uns beide aus unterschiedlichen Gründen tangiert, und zwar über Molaka. Action-Adventure, das für die Switch, für die PS4, für die, ich glaube, auch für die Xbox rausgekommen ist und auch für PC Steam auch erhältlich ist. Genau. PC auch. Ne? Also es gibt es quasi für alles, was Spiele abspielen kann. Und ist ein Action-Adventure, so im Stil von Darksiders oder vielleicht auch ein kleines bisschen wie Zelda, aber wahrscheinlich eher wie Darksiders, das leider so ziemlich sang- und klanglos zwischen den ganzen größeren Releases untergegangen ist. Aber wir, werter Herr Fritsch, sind ja hier, um unseren Kulturauftrag zu erfüllen und wollen auch ganz gerne auf dieses spannende Projekt aufmerksam machen.
Genau. Es ist ein Third-Person-Action-Spiel, hast du ja schon gesagt, Action-Spiel. Man schaut einem Menschen, einem kriegerischen Menschen so leicht über die Schulter. Es hat eine sehr schöne Optik. Es ist so ein Low-Poly-Stil. Vielleicht liegt es auch daran ein bisschen, dass viele jetzt irgendwie das so satt haben, wie halt Pixel-Look. Was aber auch immer dabei hilft, es ist ein Spiel über Mexiko von einem mexikanischen Entwickler. Und die beschäftigen sich, wie du schon angedeutet hast, eben mit ihrer eigenen Kultur, beziehungsweise mit einer sehr speziellen Kultur innerhalb der mexikanischen Kultur, nämlich der Tarahumara-Kultur. Das ist so ein Stamm im Norden Mexikos. So waren so ein bisschen die ersten Cavemen, würde man fast schon sagen, die es damals durch geografische Bedingungen geschafft haben, klingt jetzt so, als hätten sie proaktiv darauf hingearbeitet, aber sie waren sehr lange isoliert von der restlichen Kultur in Mexiko, von der Kulturentwicklung. Und deswegen gibt es da auch noch sehr viele Stellen, wo man eben sehr genau nachvollziehen kann, wie die Tarahumara gelebt haben. Und dieses Entwicklerstudio aus Mexiko, die heißen, oh, wie heißen die denn? Ich habe es gerade gehabt. Die haben sich das zum Thema gemacht und das finde ich immer allein schon grundsympathisch, wenn sie sowas aus ihrer Kultur nehmen und das in einen spielerischen Kontext setzen und daraus dann versuchen, tolle Spiele mit, aber auch einem mit Elementen, mit kulturellen Aspekten einfließen lassen und aber trotzdem ein so ein visuell ansprechendes Spiel daraus machen, dass man nicht das Gefühl hat, man spielt jetzt irgendwie so einen Kulturbeauftragten-Spiel, sondern es ist wirklich ein Spiel für Spieler, aber eben mit diesen echten Einflüssen. Das finde ich irre sympathisch.
Genau, das ist also auch so eine Art Projekt, die ich persönlich immer sehr, sehr gerne mag, wenn kulturell was vermittelt wird, also wenn eine Kultur quasi in einem neuen Medium, in einem neuartigen Medium transportiert wird. Und in diesem Sinne schlägt dieses Spiel auch in dieselbe Kerbe wie Never Alone, falls du das noch kennst.
War das mit den Inuit?
Genau.
Ja, genau, da musste ich auch dran denken.
Wo du das kleine Mädel spielst, die mit dem Wolf dann halt gemeinsam auf eine lange Reise geht und so. Und das sind halt einfach Spiele, bei denen du jetzt nicht das Gefühl hast, genau wie du sagst, dass dir jetzt dieser Bildungsauftrag irgendwie direkt zum Vordergrund steht, so und hallo, wir wollen dir was beibringen, sondern das betont auch der Entwickler Lienzo halt auch sehr stark, dass sie in erster Linie einfach ein Spiel machen wollen, das auch als Spiel funktioniert. Also wenn dich der ganze Schmuh mit Kultur und Dings und weiß nicht, überhaupt nicht interessiert, kannst du das Spiel aber auch trotzdem spielen. Also sie haben halt sehr viel Wert darauf gelegt, dass das halt wirklich so im Vordergrund steht, dass es ein Kampfsystem gibt, dass es ein gutes Questdesign gibt, dass es einfach all die Dinge bietet, die ein klassisches Computerspiel so haben will. Und das Besondere aber an Molaka ist eben, dass sie eine sehr ausführliche Recherche betrieben haben im Vorfeld, was das alte Volk dann betrifft. Und deswegen haben sie all die Elemente, die bei den Tarahumara tatsächlich dann auch wichtig waren, also kulturell, die Musik, die Kleidung, der Stil, wie die Häuser architektonisch aufgebaut waren, wie die Dörfer strukturiert waren, wie die familiären Strukturen waren. Dann natürlich auch, weil es ein Spiel ist, da passt es natürlich auch super rein, wie die Kreaturen aussehen, wie die Monster aussehen und so. Wie generell die Naturgesetze funktionieren, also welche Verbindung es zwischen den einzelnen Wesen auf der Erde gibt, wie die Verbindung zu Geisterwelten ist und so weiter, wie das mit Religionen auch in dieser Welt funktioniert. Sie haben sich da wirklich sehr intensiv mit befasst und all diese Sachen dann auch tatsächlich ins Spiel eingebettet. Und das ziemlich überzeugend, soweit
ja,
ich das.
Das Coole ist ja, selbst wenn du nichts davon weißt, das wird dir ja nicht so auferlegt. Das muss man sich selber so ein bisschen erarbeiten. Es fühlt sich halt an wie ein Rime, wie ein Darksiders, wie ein Zelda-Spiel. Also so diese Fantasy-Elemente, die drin sind, die zwar einen Bezug haben zu den echten kulturellen Entwicklungen hier bei uns auf der Erde, aber das ganze Spiel hat eine sehr märchenhafte, träumerische Atmosphäre wie ein Fantasy-Spiel. Also genauso wie du jetzt eben die Lore von Zelda irgendwie anschaust und betrachtest und da irgendwelche Fabelwesen oder sowas drin erkennst, genauso kannst du dieses Spiel auch konsumieren im weitesten Sinne, ohne dir darüber Gedanken zu machen, aber du kannst dich halt eben damit auch auseinandersetzen, wenn du möchtest. Und das finde ich irgendwie cool daran.
Ja, das ist eine coole, also ein cooler Weg halt auch sowas zu vermitteln. Also jetzt, bevor wir zum eigentlichen Spiel kommen, ist vielleicht auch wichtig zu wissen, dass die Taramuhumara jetzt auch so langsam im Begriff sind, tatsächlich sich auch aufzulösen, weil jetzt auch durch den Generationswechsel, der stattfindet und so, ziehen sehr viele Kinder aus dem Stamm dann zum Beispiel in Großstädte rein und man hat halt jetzt auch innerhalb des Stamms dieser Kultur, hat man halt auch Angst, dass diese alten Traditionen und dass diese alten Geschichten, die dann auch vermittelt werden oder die diese alten Leute halt noch kennen, teilweise sind das ja auch noch so alte Lieder oder so, die halt auch Geschichten erzählen, dass das jetzt so langsam verloren geht und so. Und deswegen finde ich es ungemein spannend, dass ausgerechnet ein Computerspiel, ein total modernes, aktuelles, sehr junges Medium, also ich weiß, die Computerspiele zeigen gerade mal seit 35 Jahren, das ist ja im Vergleich zu Filmen oder so noch relativ jung. Und dass man das dazu benutzt, um so ein Stück Kultur zu erhalten, das ist unheimlich spannend und das ist halt einfach genau das, was damit auch, damit werden ja auch junge Leute angesprochen, also gerade diese jungen Leute, die halt irgendwie, die ja auch dazu tendieren, aufgrund der Umgebung, aufgrund der urbanen Umgebung, aufgrund der Strukturen von Kommerzialisierung und so, halt einfach auch diese alten Werte dann, also mehr oder weniger zu vergessen tatsächlich, dass die ausgerechnet durch ein Spiel, durch ein Konsumprodukt aber daran erinnert werden. Und das ist wie so ein Zeitdokument. Also es gibt auch Literatur darüber. Es gibt einen bekannten Wissenschaftler, der sich mit den Tarahumana halt auch auseinandergesetzt hat. Der hat da so insgesamt, ich glaube, 18 Monate oder so gelebt und kennt sich da ziemlich gut aus. Also man kann es auch nachlesen. Aber so als Spiel, also für jemanden, der jetzt noch nicht dieses Buch lesen möchte oder so, kriegst du halt trotzdem einfach so einen ganz guten visuellen Eindruck. Und dieser Low-Poly-Look, das Coole ist, also man kann jetzt sagen, okay, ja, Indie-Game und so, Low-Poly ist klar, dass sie das machen, aber der Low-Poly-Look sieht halt auch so aus wie die Höhlenmalereien, die wir früher gemacht haben.
Das ist total irre, ja.
Total cool.
Also es passt perfekt, aber dieser Low-Poly-Look hat natürlich auch den positiven Aspekt, dass du dich nicht so sehr um Texturen und so kümmern musst. Das heißt, gerade für kleine Studios, wie eben dieses mexikanische Studio hier, das bietet sich natürlich auch sehr an. Aber dass dann die Höhlenmalereien auch so diese Ästhetik haben, ist natürlich doppelt super.
Ja, das merkst du vor allen Dingen an den Gesichtern. Also die Gesichter sind halt dann sehr simpel, aber die sind halt, die sehen auch wirklich so aus, als hätte die jemand so mit den Daumen gezogen. Vielleicht habt ihr das schon mal so gesehen. Es gibt ja so Dokumentationen über so Leute, die dann so etwas studieren und dann auch nachmachen, auch so Malerei im Allgemeinen. Und da macht man ja auch viel so mit dem breiten Finger sozusagen. Also nicht so, nicht unbedingt filigran. Und das hast du jetzt hier halt zum Beispiel in diesen Figuren auch. Das ist super.
Wer sich noch weiter informieren möchte, schaut mal auf der Steam-Seite vorbei. Da ist auch das verlinkte Tarahumara Culture. Die haben so eine Doku dann noch gemacht zu dem Spiel. Behind Mulaka heißt es. So eine Videoserie, dreiteilige Videoserie, wo man eben dann auch Aufnahmen sieht der noch lebenden indigenen Bevölkerung der Tarahumara. Also, und das wertet das Spiel tatsächlich auch total auf, wenn man da mal einen Blick reinwirft, wenn man dann diese Elemente im Spiel, auch diese mythischen Kreaturen, die Höhlenmalereien, die man da sieht, tatsächlich ganz anders wahrnimmt noch. Also lohnt sich da mal einen Blick reinzuwerfen. Aber lass uns über das Spiel reden. Du hast schon gesagt, Low-Poly-Action-Brawler-Plattformer. Es hat sehr viele bekannte Elemente. Man läuft mit diesem Kämpfer. Man läuft durch verschiedene Landschaften. In diesen Landschaften gibt es immer ein Ziel, nämlich drei so magische Steine zu finden durch Kämpfe, durch kleinere Rätselaspekte und so weiter. Also so ganz klassisch Darksiders-Spielprinzip. Dann öffnet sich das. Da gibt es dann meistens einen dicken Bossgegner, der eben irgendwas Spezielles macht und dann geht's auf in die nächste Welt. Und natürlich gibt's in dieser Welt, es ist nicht so ganz Open World, aber du hast halt ein sehr, sehr großes Areal, in dem du dich relativ frei bewegen kannst, so ein abgestecktes, aber eben ein offenes Areal. Und da gibt's dann auch noch versteckte Sachen, die du finden kannst, aber nicht allzu viel. Also es ist schon, ich würde sagen, insgesamt sehr linear, aber mit einem offenen Areal, oder?
Ja, dieser Schamane, den du da spielst, der heißt Sukurame. Der hat so einen Bindestrich über dem U. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber aus unserer Perspektive Sukurame oder so. Ich scheue mich immer davor, es gibt ein Achievement, das heißt, it's like Zell, the other game. und die wissen halt auch selber, dass das Ganze halt Action-Adventure-typisch halt auch so inspiriert ist natürlich von Zelda, dass du halt einfach auch so diese Elemente irgendwie drin hast und so, aber ich habe vorhin eingangs gesagt, dass Darksiders so der erste Vergleich ist, weil diese Welten, also man ist sehr viel weniger in Dungeons unterwegs oder so, also das sind sehr wenige geschlossene Areale, sondern du bist die meiste Zeit eigentlich unter freiem Himmel unterwegs, weil ich meine, der gute Mann ist ja auch so gut wie gar nicht angezogen, hat nur so einen Schal und dann halt noch so eine Shorts irgendwie an und so. Und
Körperbemalung hauptsächlich.
Ja, und Körperbemalung und unter dieser brüllenden Sonne, ich meine, da will man ja auf jeden Fall im Freien rumlaufen. Und das ist halt auch inhaltlich so strukturiert. Und das ist halt genau, wie du sagst, ist halt wirklich auch diese Mischung, die man eigentlich erstmal dann noch so erwartet. Es ist halt auch, ich weiß nicht, kann man sagen, also richtig Open World ist es nicht, ne? Es ist, es sind eher so diese, ja, Areale, Welten, wie kann man sich das vorstellen? Also man hat eine Karte, wo du die einzelnen Areale auswählen kannst, die sind aber nicht so miteinander verbunden. Also es gibt zwar immer so ein Portal, aber das führt dich dann immer zur Karte und du wählst dann von dort aus quasi dieses Gebiet irgendwie aus.
Ich finde Darksiders ist der beste Vergleich, weil das ja auch, du hast eine lineare Reise und du arbeitest diese Welt ab, aber du kannst immer wieder zurück auch in diese bereits abgeschlossenen Gebiete, um dort weiter dich nochmal umzugucken und versteckte Sachen zu finden, aber da gibt es dann eigentlich nichts mehr groß zu erledigen. Aber es sind halt so insgesamt eine lineare Reise durch diese Welt, die dann halt auch so verschiedene Klimazonen haben. Du bist halt mal in der Wüste, dann gibt es mal so ein Stadtgebiet mit so einem angeschlossenen Felsformation oder bist später dann auch in so einem Canyon unterwegs und so weiter. Also das sind, wie man es halt so kennt, die jeweiligen Welten haben dann auch halt so Eigenschaften und du bekommst so ein bisschen schon ein Gefühl für diese Welt, aber es ist halt, es sind schon getrennte Level. So, das fühlt sich schon auch wie Level an. Aber der Weg zum Boss wird jetzt nicht von Ladescreens unterbrochen, sondern wenn du in einer Welt bist, kannst du dich da frei bewegen. Eben, du hast dann halt diese Hindernisse in der Landschaft, musst halt diese Steine finden, diese Rätselchen lösen und vor allem in erster Linie kämpfen und arbeitest dich dann zum Boss vor. Und dann, wenn du den Boss erledigt hast, dann, wie du gesagt hast, geht man durch so ein Portal oder überschreitet eine Schwelle und dann lädt's und geht in die nächste Welt. Genau. Und Kämpfen ist das absolute Schwerpunkt in diesem Spiel. Also deswegen finde ich, ist der Darksiders-Vergleich auch viel besser als Zelda, weil so viel große Rätsel gibt es eigentlich gar nicht. Man ist schon die ganze Zeit mit Brawlen eigentlich beschäftigt.
Genau, und das ist so, also mir persönlich hat das Brawlen zwar Spaß gemacht, aber das ist so der erste Kritikpunkt, den ich da ansetzen würde. Denn es hat so ein Autolog-System und das funktioniert leider nicht so hundertprozentig gut. Also Autolog und Lock, darfst du es mal vielleicht nochmal kurz erklären. Also es gibt so Brawler, die da kannst du das Ziel dann selber aussuchen und dann kreist die Kamera sozusagen um dieses Ziel.
Ja,
also
klassisch Zelda eben.
Genau, also ja gut, aber das kennt man auch aus so modernen Actionspielen irgendwie, gerade im dreidimensionalen Raum ist es etwas, was man halt natürlich dann auch braucht, damit man sich frei bewegen kann und damit die Kameraperspektiven trotzdem dynamisch sein können. Und da sind dann, also bei so Autolog-Systemen sind die, bei so Lock-Systemen, die du manuell steuerst, sind dann halt die Charaktere so, die drehen sich dann immer so zum Gegner irgendwie hin und du kannst halt einfach frei wählen. Also eigentlich muss man sich da gar keine Sorgen mehr um das Bewegen machen, sondern man kann dann schön seine Kombos vom Zaun brechen. Molaka ist da anders, weil man muss sich da einfach nach links und rechts irgendwie drehen, dann wird dann irgendwie so ein, dann springt das Fahnenkreuz immer so hin und her und die Gegner, sag ich mal, sind ein bisschen ambitioniert dafür, das Autolog-System. Also es gibt so Kreaturen, die sind, es gibt zum Beispiel so menschengroße Mantis, auch aus der Legende, gegen die ist das Kämpfen zum Beispiel sehr einfach und sehr, sehr plausibel, weil dann greifen dich nicht mehr als 2-3 Stück an und man kann dann immer sehr anvisieren, das ist super. Aber es gibt dann manchmal so Gegner-Scharen, also so kleine Häufchen von Insekten oder sowas irgendwie, die und dann eiert der Auto-Lock so ein bisschen rum. Da muss man jetzt nicht unbedingt präzise draufhauen, sonst hat das Spiel jetzt nie kaputt gemacht oder so, aber man merkt da einfach, dass da so ein bisschen dieser Feinschiff irgendwie gefehlt hat, so.
Ja, und das Problem ist, finde ich vor allem, man hat ja so ein offenes Gebiet und ich habe ja schon gesagt, man hat keine Ladescreens, aber du kommst dann immer in so Teilabschnitte und dann auf einmal ist so ein magischer Zirkel um dich herum und du bist in einer Kampfarena gefangen. Und das, finde ich, war voll der Stilbruch in diesem Spiel. Natürlich wird es irgendwie durch Magie und Schamane und so kann man das schon erklären, aber es hat keinen Spaß gemacht, in diesen Kampfarenen drin zu sein, weil, wie du schon gesagt hast, das Kämpfen macht mir zumindest fast keinen Spaß. Also es ist so ein fängt so an zu spielen und hat Bock irgendwie auf die Welt und die Grafik ist cool und man will irgendwie diese alles dahinter erkennen und entdecken und will diese Steine finden und dann macht man halt ein paar Kämpfe und dann bekommt man auch ein paar neue Kombos und ein paar neue Fähigkeiten und so weiter und dann denkt sich, ja, okay, ist halt ein Indie-Spiel, ist jetzt irgendwie nicht so fein geschliffen, der Kampf, aber geht schon. Aber dann merkt man nach einer Weile, es ist halt fast nur noch Kampf, Kampf, Kampf und nochmal ein Kampf. Und dafür macht der mir einfach zu wenig Spaß. Der funktioniert nicht gut, der ist unbefriedigend und hat auch ganz starke Kameraprobleme. Nicht nur dieses Autolock, sondern auch irgendwie, man erkennt nicht richtig und dann dreht sich die Kamera nicht und dann haust du irgendwie auf den Tasten rum und du hast nicht so dieses Gefühl, ich bin wirklich Herr der Lage und es macht so richtig Bock, dieses Kampfsystem. Weil dann wäre das ja was anderes. Wenn das jetzt ein geiles Kampfsystem wäre, dann würde mir das, glaube ich, gar nichts ausmachen, da rumzubrawlen, weil siehe Batman oder so, ja, diese Spiele, da macht man ja auch ständig Kämpfe, aber die machen einfach immer Spaß. Wenn der Flow in diesen Kämpfen stimmt, dann können so Spiele irre Spaß machen. Siehe Bayonetta, siehe Batman. Aber hier hat mich der eher gefrustet und genervt, wenn dann schon wieder so eine Kampfarena kam.
Ja, ist interessant. Also ich habe mich dran gewöhnt. Bei mir ging es nach einer Zeit. Ich finde halt vor allem Dingen auch dann so Kämpfe gegen so Bossgegner finde ich dann mega cool.
Die sind ganz cool, die Bossfans. Ja.
Also sind natürlich dann auch sehr bekannte mythologische Figuren. Also einer ist zum Beispiel so ein riesiger Baum. Sieht sehr geil aus, wie dann diese Hand sich da in diesem Boden frisst. Da ist dann also quasi wirklich verwurzelt in dem Boden und dann musste dann dieses Koloss-Ding dann auch besteigen. Also ich will jetzt, ist auch hier jetzt nicht so super smooth inszeniert wie jetzt natürlich ein Shadow of the Colossus oder so. Das ist schon völlig klar. Aber die, ich finde halt die, allein die Präsenz von diesen Viechern und das macht schon richtig Bock. Und ich meine, was dir helfen kann, diese Kämpfe, die Übersicht zu bewahren, also wenn du wirklich sagst, okay, ich habe echt Schwierigkeiten, das zu sehen, der kann dann immer noch so eine Art Geistersicht einschalten. Das hat auch einen bestimmten Namen, auch eine Bewandtnis. Und dann kriegst du auch wirklich Symbole angezeigt. Also dann kannst du die Lebensanzeige von den Gegnern sehen, dann sieht man auch Ziele und so. Also das ist so ein optionales Ding, so eine Art Brille, die du aufsetzt. Also er hat nicht wirklich eine Brille, aber so darf man sich das vorstellen. Ja,
Nachtgerät oder sowas in der Art hier,
genau. Genau, also so mechanisch funktioniert so ungefähr. Und da kannst du dann halt auch die Gegner nochmal deutlicher erkennen. Und ich meine, also die größeren Gegner finde ich, also es hat schon, mir hat das schon Spaß gemacht. Das fand ich cool. Mich haben nur diese kleinen Dinger genervt. Ja. Also ich fand so, irgendwann kommen so Teile, wo es dann anfängt, Spaß zu machen. Zum Beispiel gibt es dann so Käfer, die sehen so aus wie ein Totenkopf und da muss man so eine Attacke nehmen, um sie auf den Rücken zu hauen und dann so die mit dem Speer bearbeiten, während sie da so liegen, wie Franz Kafka. Das macht schon Spaß. Aber dann gibt es so kleinere, also alles, was da so da drunter ist, gibt so Dinger, das sind so Körbe, so Basketbälle wollte ich schon fast sagen, also so Bälle, die so auf dich zulaufen. So
Windbeutel.
Genau. Ja, die sehen mega cool aus, sind super toll animiert so, aber da ist es, da merkst du schon, so richtig Bock macht das jetzt nicht. Und das ist für mich der größte Schwachpunkt. Also ich sehe es nicht ganz so kritisch wie du, aber ich
fände halt, wenn es nicht diese Kampfarenen wären, dann könnte man denen ja auch ausweichen und irgendwie die irgendwie ein bisschen kiten, weißt du, so weglocken, die auseinanderpferchen. So hat man halt immer das Gefühl, dann bist du so in die Enge getrieben, weil dann diese Kampfarena-Wand da ist und dann hast du diese mega nervigen Elfen, die da so rumschweben und dich mit so lila Schnüren fesseln und wenn dann irgendwie zu viele auf einmal da sind und dann hast du noch die mit dem Schild blocken und so weiter, dafür ist es einfach nicht gut genug, das Kampfsystem, um da so ein wirklich schönes Gefühl dabei zu haben. Also das hat mich dann eher genervt, aber die Bossfights sind tatsächlich cool, weil die sind sehr kreativ. Also natürlich hast du klassische Bosse, die dann irgendwie rote Stellen offenbaren und dann musst du dagegen hauen und so, klar. Ja, klar. Aber du hast auch coole Bosse, wo du zum Beispiel, der sich dann irgendwie zigfach multipliziert und er ist dann quasi die Arena-Wand und du musst mit der Vision Ray quasi erkennen, welcher ist denn jetzt der echte. Ja, also da sind sie schon ganz cool dabei und haben richtig coole Kämpfe auch zwischendurch. Aber das ist ja nicht, es geht ja nicht nur um Kämpfen, es ist zwar ein großer Teil des Spiels, aber die Welt zu erkunden und zu entdecken gibt's ja auch noch. Und da sind ja auch einige kleinere Rätsel dabei, aber so richtig große Dungeons oder so habe ich jetzt nicht entdeckt, oder gibt's die?
Nee, also es gibt später so Höhlen zwar, wo du auch solche Rätsel irgendwie löst, also so ein klassisches, was mehrmals im Spiel vorkommt, ist, dass du zum Beispiel den Wasserfluss so legen musst, da muss man so Plattformen.
Entschuldigung, das sind echt Popelrätsel, also diese hätten sie sich auch fast noch sparen können, das sind ja keine Rätsel wert.
Die Rätsel sind halt auch nicht wirklich anspruchsvoll, finde ich, also da geht theoretisch mehr, wobei da manchmal zwischendurch auch schon so kleinere Überraschungen irgendwie mit drin sind, aber ich es ist halt viel Exploration. Also du hast so die typischen Fetch-Quest irgendwie Aufgaben, geh dahin und finde diesen Gegenstand, bring ihn dann wieder zurück und so. Man muss dann auch viel mit den Demigods dann interagieren. Das sind die Götter sozusagen, die dich dann auf die Reise schicken und so. Die sagen dir ungefähr, also du musst, also Ziel der Handlung ist, dass du schon die Demigods davon überzeugen musst, dass du einfach ein cooler Typ bist und die Welt gerettet werden musst. Also jetzt mal ganz stark vereinfacht. Und die musst du dann entsprechend davon von deinen Taten überzeugen. Das ist einfach ein großer Krieger, den du da irgendwie spielst, zieht da los und will natürlich den Untergang der Welt bewahren. Und das ist, da hast du dann viele Gespräche dann auch. Du redest halt auch mit so Dorfbewohnern. Da gibt's halt, wie gesagt, diesen einen Stadtabschnitt dann, relativ früh im Spiel. Da kannst du mit den Leuten irgendwie reden und so. Also es macht schon irgendwie so einen großen Teil aus. Aber ich denke, man muss, also wenn man Bock auf Mulaka hat, dann muss man auch Bock auf Laufen haben, was vielleicht auch ganz ganz gut ist, ist ja auch kulturell verankert, weil die Terra Humana, die sind ja auch berühmt dafür, dass die so ausdauernd laufen können. Das sind ja regelrechte Sprinter, die sind, also es gibt heute tatsächlich Events, die sich da um dieses Ding so drehen, wo man das so ein bisschen versucht, dem so ein bisschen Hommage, also dem das zu ehren. Und das ist wirklich so, dass die, also es gibt so Legenden und Sagen, dass diese, dass es einige Mitglieder gab der Kultur, die haben Rehe totgelaufen sozusagen. Also sie sind einfach hinter einem Reh hinterhergelaufen und nach so 100 Kilometern konnte das Reh einfach nicht mehr. Und dann war es erlegt. Also gar nicht mal irgendwie einen Speer geworfen, sondern einfach nur gewartet, bis das Ding zusammenkracht. Und also man muss sich überlegen, die sind mega gut gelaufen, obwohl die halt natürlich in der Bergregion leben. Also man kann halt so auf flachen Ebenen, denkt man sich, ja, okay, könnte ich mir vorstellen, dass es viele Leute gibt, die rennen. Aber so in Bergregionen, das ist echt ungewöhnlich. Und dafür sind die halt relativ bekannt. Und das ist im Spiel. Also der Typ kann laufen wie ein Weltmeister. Also du kannst eine Sprinttaste drücken und mein Gott. Also Olympiade, sag ich mal, mit links.
Ja, aber aus Gameplay-Sicht ist es natürlich schon eher, man hat sehr lange Laufwege. Das ist dann so der Negativpunkt daran, auch wenn es irgendwie eine Begründung findet. Aber es ist schon sehr zäh im Sinne von, da gibt's dazwischen auch nicht so arg viel zu entdecken. Also ist jetzt ja nicht so, dass an jedem zweiten Baum irgendwie eine coole, irgendwie coole Geheimnisse lauern oder sowas oder hinter jedem Felsen. Man sieht sich da zwar schon sehr schnell, also es ist cool anzuschauen, diese Low-Poly-Welt, aber es gibt dann auch tatsächlich relativ wenig zu entdecken, so wirklich. Also natürlich Schauwerte hast du und ist schon auch ganz cool, da mal irgendwie da hinten um die Ecke zu gucken, aber da ist dann auch nicht wirklich viel. Da ist dann auch nichts, was sich irgendwie lohnt, da hinzugehen. Also das finde ich so ein bisschen, es liegt natürlich auch darin begründet, dass es halt einfach ein Indie-Spiel ist. Also das hat von vorne bis hinten hat es einen Indie-Charakter und es sind sehr viele Sachen drin, wo man halt einfach auch bedenken muss, das ist kein Riesen-Budget-Titel wie Breath of the Wild oder sowas, ja, wo 200 Leute dran gearbeitet haben, das merkt man dem Spiel schon an. Das darf man auch nicht vergessen bei diesem Spiel, wenn man spielt. Aber es hat halt aber auch so diesen Anspruch an sich selbst, auf dieser Ebene mitzuspielen. Das schwingt da so ein bisschen mit, weil es halt diese Fässer auch aufmacht. Also es hat irgendwie dieses Quest-System so ein bisschen. Es hat irgendwie Dialoge, aber halt auch nur so ein bisschen. Und es hat diese riesigen Areale, aber da ist dann halt auch nicht viel Content drin. Da macht sich das Spiel, glaube ich, so ein bisschen selber schwer oder schwerer im Vergleich, als es eigentlich müsste. Also es könnte für meinen Geschmack ein bisschen linearer sein und ein bisschen fokussierter.
Ja, ja. Also jetzt habe ich das tatsächlich nicht gesehen. Ich fand es insgesamt eigentlich schon recht rund. Also ich hätte mir größere Welten schon gewünscht. Das stimmt schon, weil ich, also da stimme ich ja auch zu, dass da durchaus mehr gegangen wäre und so, weil du jetzt vor allen Dingen auch später so Fähigkeiten bekommst, die mit Tieren dann zu tun haben. Also es gibt dann irgendwie eine Fähigkeit zum Beispiel, da kannst du dich in so einen Adler verwandeln, da kannst du dann auch fliegen.
Darf ich kurz eingrenzen an dieser Stelle?
Ja.
Das ist auch wieder so ein Ding. Da habe ich so gedacht, oh geil, jetzt kann ich irgendwie hier rumfliegen und dann ist es halt eine völlig vermurkste Flugsteuerung, wo ich dann auch denke, so, naja, ist wie beim Kämpfen. Ja. Ansatz cool, er hat ein cooles Kombosystem und es sind irgendwie coole Feinde, aber es macht keinen Spaß. Und bei dem Vogel ging es mir dann genauso. Mit dem Vogel da rumzufliegen in der Welt ist auch irgendwie so ein bisschen hakelig. Das hat mir dann auch nicht so richtig Spaß gemacht. Also diese Ansätze sind alle da, Aber es fehlt so dieser letzte Schliff irgendwie bei vielen Aspekten.
Ja, es, da gibt es ja auch noch das mit dem Löwen. Ne? Du kannst ja zum Beispiel auch so höhere Stellen erklimmen, indem du dich in so einen Löwen oder so, ich glaube, es war ein Löwe, ne? Oder ein Tiger, irgendwie auf jeden Fall eine Raubkatze verwandelt. Und also solche Sachen sind schon cool. Also ich gebe dir recht, es ist die Steuerung an einigen Stellen. Also auch so das Abschätzen, wann man springen muss und so, diese Art und Weise. Da fehlt einfach so auch ein gewisses Gewicht. Also der Charakter hat halt auch, fühlt sich sehr leicht an und hat jetzt nicht unbedingt so ein gutes Körpergefühl, wie man es aus anderen Third-Person-Action-Titeln kennt. So. Also er wuppt da so durch die Welt. Man gewöhnt sich da mit der Zeit irgendwie dran, aber es ist gerade so im Vergleich zu Produktionen, die wo deutlich mehr Zeit halt auch in dieses Game-Feel irgendwie reinfließt, also wo die Leute sich auch viel Gedanken darum machen, wie fühlt sich der Charakter eigentlich an, also macht es auch Spaß, den zu spielen. Dann da muss dann Molaka natürlich schon den Künstlerin ziehen. Also auch so, was Laufgeschwindigkeit betrifft. Also ich finde zum Beispiel, dass der Krieger, den du da spielst, oder diesen Schaman, dass der unverhältnismäßig viel Strecke zurücklegt dafür, wie der läuft. Also irgendwie passt es nicht so zusammen, weißt du? Also
der schwimmt so übers Feld, gell? So mit jedem Schritt.
Genau.
Der glitscht so weiter, so. Ja, ja.
Das ist ganz merkwürdig zu beschreiben, aber irgendwie merkst du, hast du nicht das Gefühl, dass der jetzt auf dem Boden sitzt, so auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite muss ich aber ehrlich sagen, hat mich das alles gar nicht gestört. Also ich fand das irgendwie, als Kämpfen wäre so dieses Outlock so das einzige Problem, das ich irgendwie hatte, so, aber gerade zu fliegen und so, das muss man eh nicht so oft machen. Deswegen ist das jetzt gar nicht, so negativ aufgefallen. Aber das hängt natürlich sehr stark von der Präferenz des jeweiligen Spielers ab. Ne? Wenn du jetzt sagst, so, nein, ich will meine Zeit in feingestifften Spielen haben, der kann schon bei Molaka anecken.
Ja, absolut. Es ist ein Spiel mit Ecken und Kanten und nicht nur, weil es nur cool ist.
Wollte genau. Ich gerade sagen, genau. Es ist, aber mir jetzt wirklich, also ich weiß
nicht. Aber es hat Herz. Das Spiel hat unglaublich viel Herz und Herzblut. Und das merkt man dem Spiel an und das rechne ich ihm auch hoch an. Nicht nur, weil es eben diese Themen aufgreift, sondern es ist wirklich ein Spiel, wo man in jeder Ecke merkt, da haben Leute wirklich Bock drauf gehabt, das zu machen, aber es fehlte halt noch einfach das Budget und die Leute und die Zeit, das so richtig rund zu machen, aber es ist dafür richtig gut geworden. Also es ist ein gutes Spiel, aber halt kein AAA-Spiel. Es hat Ecken und Kanten, es hat Schwächen, es hat ein bisschen hakelige Steuerung, aber es ist trotzdem ein spielenswertes Spiel, weil es eine schöne Welt ist und die Sachen, die es präsentiert und die es macht, wirklich mit so viel Liebe auch rüberkommen, dass man da schon auch eine schöne Zeit mit verbringen kann, wenn man halt das im Hinterkopf behält. Das ist halt keine...
Ja, keine es hatte vor allen Dingen auch in den Kämpfen auch noch viel. Es hat vor allen Dingen in den Kämpfen auch noch so ein paar Sachen, die halt einfach cool sind. Zum Beispiel kannst du ja auch so Sonderfähigkeiten vom Zaun brechen. Das sind dann irgendwie, wenn du dich dann so entsprechend auflädst, kannst du dann nochmal so eine Sonnenattacke irgendwie von dir geben, die gerade so in so Bosskämpfen oder in schwierigen Kämpfen sehr, sehr nützlich ist und so. Und das sind, also man kann da schon viele Sachen auch Details irgendwie entdecken und später kommen dann auch noch ein paar Sonderfertigkeiten irgendwie mit dazu. Also da geht schon ein bisschen was. Es ist halt, ich denke schon, also nicht ganz so umfangreich wie Darksiders, was die Spielmechaniken betrifft, aber durchaus auch sehr ähnlich. Und auch, also man muss sich auch in einige Sachen wirklich sehr gewöhnen. Also es gibt zum Beispiel im Glauben der Terra Humana gibt es halt zum Beispiel die Idee, dass die dass Männer 3 Seelen haben und dass Frauen 4 Seelen haben. Warum Frauen 4 haben, weiß ich jetzt an der Stelle nicht, habe ich noch nicht herausgefunden. Aber die 3 Seelen werden zum Beispiel dann auch im Hut dann so entsprechend angezeigt. Also der Schamane kann irgendwie 3-mal getroffen werden. Und jedes Mal, wenn so ein Energiebalken weggeht, weicht ihm auch so die Seele aus dem Körper und so. Das sind so ungewöhnliche Sachen, die man so jetzt nicht unbedingt in jedem anderen Spiel irgendwie sieht. Aber wenn man sich dann so ein bisschen dran gewöhnt irgendwie so und weiß, das Ganze hat tatsächlich auch eine kulturelle Bedeutung, ist das schon ziemlich cool. Also ich hatte echt Spaß. Also ich fand das, ich hab's durchgespielt, ich fand's sehr gut. Also ich habe auch jetzt im Nachhinein nochmal so mich reingelesen, den ganzen Kreaturen und so und bin begeistert. Also ich bin wirklich, hätte echt Lust, da jetzt noch irgendwie viel mehr zu machen. Weil diese kulturelle, der Transport dazu gebracht. Also das ist wirklich das, was mich da auch am meisten irgendwie interessiert. Also ich muss sagen,
ich hoffe auch, dass es weitergeht. Ich hätte gern, es erinnert mich ja so, im ersten Moment erinnert es mich an Air, AER, da haben wir ja neulich drüber gesprochen, auch so ein Low Poly. Ich hätte gern das Fliegen von Air in diesem Spiel, mit diesem Content und mit dieser Welt, weil da hat die Steuerung besser funktioniert. Und hier, Molaka ist genau das, was ich eigentlich bei Air vermisst habe, nämlich so mehr Action, mehr zu tun, mehr Aufgaben, mehr Sachen, die ich entdecken kann und so. Also das finde ich, aber die Mischung aus den beiden, die wäre es eigentlich. Und ich hoffe, dass sie da dranbleiben an diesem Molaka, weil darauf jetzt aufbauen und das weiterzuentwickeln, da kann man, glaube ich, noch viel erzählen und viel machen.
Ja.
Und viel verbessern im Detail. Mich nervt zum Beispiel auch dieses Pflücken der Kräuter die ganze Zeit. Also du musst ja Stunden damit verbringen, diese Kräuter zu pflücken. Warum ich da nicht einfach über ein Feld laufen kann und dann sammelst diese Früchte ein? Warum muss ich jedes einzelne Grashalm pflücken, um mir dann aus irgendwie 6 Chiasamen irgendwie eine Bombe zu bauen? Also Craft-Systeme in allen Ehren, aber das ist einfach Quatsch. Also, weißt du? Also, das ist weder interessant noch spannend noch irgendwie eine Herausforderung, eine Y-Taste zu drücken, um 18 Samen einzusammeln, damit ich irgendwie wieder Vorräte habe. Das ist irgendwie so unnötig. Also solche Kleinigkeiten stecken da halt manchmal drin, wo man denkt, das wäre vielleicht durch Feinschliff auch verbessert worden.
Ja, wobei man da sagen muss, meine AAA-Titel auch, ne? Also das ist ja genau dasselbe.
Bei Witcher muss ich auch Pflanzen pflücken, klar. Aber
ja,
das ist
bei Horizon muss man ja auch Pflanzen pflücken. Und alle Welt hat sich gefragt, warum muss ich das machen? Also du bist ja wirklich in Wälder reingelaufen und hast dann irgendwie 30 aufploppende Symbole gehabt. Und musst überall hinlaufen. Oh, und dann sagt sie jedes Mal, oh, ein Kraut. Oh, das.
Aber bei Mulaka muss man das schon sehr viel machen.
Ja, aber nicht so viel. Man muss sich das jetzt mal in Schutz nehmen. Also nicht mehr als in anderen Spielen. Das sind genau gleich. Also es ist nicht übertrieben oder so. Also macht das denselben Umfang wie in anderen
Spielen. Übertrieben. Ich fand es sehr übertrieben, was ich hier pflücken muss. Aber gut, ist vielleicht Geschmackssache.
Aber es gibt ja, muss man ja auch sagen, es ist so eine Mechanik, dachte ich auch schon so, warum kann ich da jetzt nicht einfach drüber laufen und so, aber irgendwie kommt es auch darauf an, wie gut man spielt, ne? Also das ist ja wirklich so.
Bitte? Verstanden.
Also man muss sich ja entsprechend heilen. Also das sind ja auch viele Heilkräuter und sowas irgendwie mit dabei. Und wenn man einfach geil. Na gut, aber wenn man mit dem Kampfsystem nicht klarkommt, dann kackt man natürlich auch entsprechend ab und dann braucht man auch viele Kräuter. Also bei dir hat sich das, ist also eine Schleife des Todes sozusagen. Also du bist von einem Teufelskreis in den nächsten geraten, vom Regen in die Taufe, wie man so schön sagt. aber abschließend muss ich sagen, also ich persönlich würde, also wir haben ja jetzt ganz ausführlich gesagt, also der hat vom Spiel her nicht ganz so zugesagt, ich hatte damit weniger Probleme, ich würde es trotzdem mega empfehlen, also es ist eins meiner Lieblingsstile dieses Jahr tatsächlich, ich fand
was?
Ja, oh, gut, okay. Also mir gefällt diese Art von Projekt auch einfach mega gut und ich wusste vorher nicht viel über über den Stamm und so, also ich fand das alles ganz faszinierend von der Welt, ich habe so eine Art von Spiel nämlich auch so noch nie gesehen mit mexikanischen Ureinwohner, also wo sieht man das? Also wirklich, das ist so ein Szenario irgendwie, das habe ich in der Form noch nicht erblickt. Ich fand den Lopoli-Look cool, ich fand das Spielprinzip fand ich in Ordnung, also ich mochte auch Darksiders sehr gerne, deswegen habe ich das dann hier an der Stelle auch sehr gern gespielt. Und als ich mich dann drüber eingelesen habe und dann viel über die Kultur erfahren habe, ist mein Respekt ins Unermessliche gestiegen. Weil sie ja auch tatsächlich auch so Sachen wie die Musik an die Instrumente des Stamms angepasst haben. Also die ganze Instrumentalisierung von der Musik im Hintergrund ist ja auch wirklich so gesetzt, dass es historisch möglichst nah irgendwie drankommt. Also das ist zwar gesamplete Musik, aber du merkst halt trotzdem, da hat sich jemand intensiv mit befasst. Die Melodieführung geht so wirklich sehr nah dran, was man so aus Überlieferung irgendwie kennt. Gerade so diese Hommage, dieses Denkmal zu setzen in digitaler Form für ein Volk, das jetzt eigentlich im Begriff ist, eigentlich in Vergessenheit zu geraten, was auch wirklich hunderte von Jahren Unterdrückung auch hinter sich hat. Also sind ja wirklich sind ja Leute in also auch Spanier zum Beispiel dann in das Land gekommen und haben die Leute ja auch dazu gezwungen, in Minen zu arbeiten und so. Also das ganze Volk ist ja immer vertrieben worden. Es gab irgendwie so also eine Phase von 100 Jahren, wo die auch ständig in Kriegen verwickelt waren und so, wo sie eigentlich nichts damit zu tun haben wollten und so. Und da jetzt dann einfach zu sagen, okay, es gibt jetzt dieses dieses Denkmal, dieses Spiel. Es gibt eine Art und Weise, dann diese Kultur noch einmal zu erleben und auch Werte vermittelt zu bekommen, die damals wichtig waren. Das ist gerade so in so einer Welt, wo so ein riesen Rechtsruck durchgeht. Und wir leben ja sowieso in so einer sehr diskriminierenden Gesellschaft, wo Minorities halt immer irgendwie unterdrückt werden, finde ich sowas unglaublich wichtig. Also ein paar Schwächen gibt's, aber als Kulturprojekt finde ich das großartig.
Ja, also nicht falsch verstehen. Es ist einer meiner Lieblingsprojekte dieses Jahr, aber spielerisch ist es nicht auf dem Niveau, dass ich sagen würde, das ist einer meiner Lieblingsspiele.
Ich meine, überleg mal.
Und thematisch finde ich das fantastisch, dieses Projekt.
Also es ist, vor allem die Terra Humana sind ja an der nördlichen Grenze, also wirklich nah an den an US-Amerikanern dran und so. Und da will der Präsident eine Mauer aufziehen. Nee. Da ist so ein Projekt, also ist wirklich Gold wert. Und das Coole ist halt auch, also wenn man, selbst wenn man sagt, will ich da jetzt die 15 Euro ausgeben, seid euch sicher, dass dieses Geld, das da investiert wird, es gibt einen kleinen Teil, fließt dann halt auch in diese Kulturtöpfe wieder zurück. Also es gibt halt so Initiativen, um die Kultur auch zu erhalten, um Museen zu bezahlen und so, die dann halt das dann auch aufbewahren. Und das ist ganz ähnlich zu Never Alone, da hat man das ja auch gemacht, da ist ein Teil der Einnahmen ist dann halt auch zurückgeflossen zu Institutionen, die Inuit und deren Kultur halt bewahrt haben. Da gab es ja auch sogar in der Dokumentation dann auch tatsächlich die Leute, die dann dafür verantwortlich sind. Und das ist hier in diesem Fall dann auch so. Und da kann ich nur sagen, Hut ab. Also es ist die Art Projekt, die ich super gerne unterstütze. Und ich bin da echt stolz drauf, dass die das gemacht haben. Das bringt das Medium-Computerspiel halt auch, das gibt dem Ganzen auch eine Bedeutung. So, jetzt habe ich genug geredet. Ich bin begeistert.
Ja, und ich bin gespannt, was Lienzo daraus macht jetzt noch, also aus dieser Geschichte und wie sie sich weiterentwickeln, weil das Potenzial erkennt man auf jeden Fall in diesem Spiel an sehr vielen Punkten, und wenn die noch wachsen und weiter gerne solche Spiele machen dürfen und das hoffentlich auch ein finanzieller Erfolg ist, bin ich da sehr gespannt, was wir da aus Mexiko in Zukunft erwarten.
Ja, vor allen Dingen auch endlich mal ein Kulturprodukt, ein aktuelles, was es in Westen schafft, wo Mexikaner nicht so idiotisch dargestellt werden. Eben, ja. Wirklich, also ich meine, du hast in zwei Drittel aller Hollywood-Produktionen sind Mexikaner entweder Drogensüchtige oder lustige Nerds im Hintergrund. Also selbst in so einem Film wie Ant-Man, die mexikanischen Freunde von dem Hauptdarsteller, sind ja auch die machen, bringen ein bisschen Witz rein und so. Also es gibt einfach keine ernsten Rollen. Es ist halt einfach so eine Form von, ich weiß nicht, ob das Wort passt ja eigentlich nicht, weil das was anderes bedeutet, aber diese Form von Kultur, Imperialismus und so, die da stattfindet und so, man kriegt halt einfach von Mexiko auch hier am anderen Ende der Welt nicht so viel mit. Und das finde ich cool, dass es da einfach so jetzt ungefiltert von einem Urvolk, das sich ja selber auch nochmal von den aktuellen Mexikanern so abtrennt. Die sagen ja selbst so, okay, Mexiko hat sich einfach so krass verändert, das hat eigentlich mit uns gar nichts mehr zu tun. Dass man das nochmal so ungefiltert sieht, finde ich super.
Ja, deswegen war das ja auch so ein wichtiges Signal, dass der Coco, der Animationsfilm, gewonnen hat. Der spielt ja auch über einen 12-jährigen Mexikaner, der Miguel und so, hatte auch sehr viel kulturelle Einflüsse. Der hat ja auch den Oscar gewonnen. Und ich meine hier, Shape of Water war auch Mexiko. Ja. Ja, war ja dann auch gleich politisch, als der Regisseur auf der Bühne stand und eben nochmal betont hat, wie wichtig das war, wie viele Mexikaner eben auch in Hollywood arbeiten und so. Und das Gleiche kann ja jetzt auch, bedeutet es ja auch so ein bisschen für die Spieleindustrie. Ja, also Spiele aus Mexiko haben wir jetzt noch nicht so viele hier erlebt und gesehen. Also von daher, werft da mal einen Blick drauf.
Ja, und es, ich meine, kein Cast kann jetzt aktuell ohne Hit gegen kommerzielle Riesenprojekte, aber es schlachtet die Kultur halt auch nicht so aus wie so ein God of War. Ja. Also God of War ist ja eher so, da haben sich die Entwickler eher so wie in einem Spielwarenladen an der griechischen Mythologie bedient und die dann einfach so durchmixt und einfach so Zeiten und Ehren und Bücher und Werke völlig durcheinander gebracht und so. Und das ist wirklich so, okay, wir machen das alles in einem gewissen Rahmen, ohne die Original Kultur mit irgendeiner Form zu verunglimpfen oder zu entehren. Und das ist das Tolle an diesem Projekt. Also da haben die Macher wirklich, genau wie Never Alone, also es ist wirklich gut vergleichbar, einfach einen Respekt vor der Kultur gehabt. Also das ist, was man da sieht, es gibt so einen gewissen freien Rahmen, den sie sich gesetzt haben, den Kreativrahmen, den sie halt auch brauchen, um so ein Computerspiel zu entwickeln und so, das ist völlig klar. Aber sie haben sich da, also da lohnt es sich auch, die Dokus nochmal zu gucken, dann auch wirklich von Leuten beratschlagen lassen, die sich also sind auch auf deren Vorschläge eingegangen. Also das mit dem Laufen zum Beispiel und so oder das mit den Lebensbalken, das hätten die nicht machen müssen, aber haben sie gemacht, damit sie da hier auch noch einen Teil davon transportieren.
Ja.
So, jo.
Wunderbar.
Aber das Wunderbar. Also Molaka, ne, gibt's für alles. Die joggige Informationen gibt's für PS4, Switch, Xbox und für den PC. Spielst du, ich würde mal vermuten, dass es halt auch auf Mittelklasse oder Niedrig-PCs auch läuft so. Das ist so ein so ein Unity-Spiel. Ich denke mal, das ist jetzt nicht so.
Ja, ich habe mich also empfohlen, ist eine GTX 87. Also das ist dann schon höchste Settings, also sehr niedrige Ansprüche auf dem PC.
Also ich habe es auf der PS4 gespielt.
Ich habe es auf der Switch gespielt, da hat es ab und zu mal ein bisschen so Ruckler, aber insgesamt lief es auch ganz okay.
Ja, also ich glaube, da kann man, glaube ich, zu jeder
Plattform. Und der Preis sowieso, hast du ja schon gesagt, also auf Steam kostet es 20 €. Ich glaube, so 15 bis 20 Euro rum ist auf jeden Fall guter Preis für dieses Spiel, absolut. Ein Vollpreistitel wäre jetzt wieder eine andere Diskussion, aber für das Geld auf jeden Fall.
Hier finde ich übrigens mal so eine Retail-Version geil, wo so eine Making-of-DVD mit einer Doku drauf wäre. Mhm. Das wäre jetzt wirklich mal geil. Aber ich glaube nicht, dass da die Kohle da ist. Aber naja, man kann ja noch ein bisschen träumen. Cool, das war Molaka. Und dann wünsche ich dir und den Zuhörern noch einen schönen Tag.
Adios.
Bis dann. Tschüss.